Vor der Pause haben wir uns mit einer Gegenüberstellung von Aristoteles und Platon beschäftigt. Übrigens, Platon ist der griechische Name, Plato ist die Form, wie die Römer das ausgesprochen haben. Das Gleiche, ob mit oder ohne N. Also, Platon übte vom 1. bis zum 13. Jahrhundert einen Einfluss, einen verheerenden Einfluss auf das Abendland aus. Daher kommt das Mystische, das diesseits verachtende Denken, Selbsterlösung und so weiter. Aristoteles übte vom 13. bis zum 21. Jahrhundert seinen verheerenden Einfluss auf das Abendland aus und daraus folgte das irdische, materialistische, das jenseits verachtende Denken. Und wir merken, wie wir nun schon die Wurzeln des modernen Denkens hier finden, im 13. Jahrhundert. Und was, wenn man sich das so überlegt, mit all den Folgen in unserer Zeit, im 20. und 21. Jahrhundert, man sich überlegt, dass dieser Wechsel gekommen ist durch die Kreuzzüge. Das ist schon interessant. Dass, also diese verheerende Gräuel der Kreuzzüge letztlich diese verheerende Situation unserer Zeit ausgelöst hat. Wir können das sehr schön illustrieren in der Malerei. Das, was wir bisher gesehen haben. Die Malerei vor 1300 kennzeichnet sich dadurch aus, man hat kein Interesse an der Natur. Man findet hier starre, leblose Symbolik, die nach etwas Höherem, nach etwas Eigentlichem hinweisen soll. Man sieht das zum Beispiel an den Gesichtern. Die Gesichter, wie hier der Prophet Daniel gemalt um 1200 herum, die Gesichter sind symbolisch, sind Symbole ohne wirkliche Individualität. Aber mit der Malerei ab 1300 kommt eine Wende. Und der Maler, bei dem man die Wende wirklich schön zeigen kann, das war Giotto di Bondone, 1266 bis 1337. Bei ihm sieht man, wie plötzlich das Interesse an der Natur erwacht. Seht ihr, wie der Mann plötzlich, obwohl er hier ein religiöses Thema vor sich hat, malt er im Hintergrund, und zwar sehr ausgiebig, Berge und Bäume. Das ist wirklich auffällig. Das ist nicht das Übliche gewesen früher. Plötzlich kommt eine Freude, Berge zu malen, Bäume, wirkliche Menschen mit Gesichtern, die Leben und Individualität aufweisen. Ein anderes Gemälde. Auch hier sieht man, Bäume werden gemalt. Man hat plötzlich ein Interesse auch an den Details des Baums. Es ist nicht nur die Umrisse, sondern auch Blätter kommen hier zum Tragen. Und wieder wird ein Gebirge hier gemalt als Hintergrund zu einem religiösen Motiv. Wirkliche Menschen mit Gesichtern, die individuelle Gefühle ausdrücken. Und gehen wir weiter in der Geschichte der Malerei. Jean Fouquet als Beispiel, hier um 1450, sieht man, wie da plötzlich ausgiebig Landschaften gemalt werden. Hier stellt er dar die Umziehung von Jericho, die Posaunen vor Jericho. Ja, in mittelalterlicher Vorstellung. Der hat noch keinen Archäologieunterricht genossen. Aber er hat Freude, Landschaft zu malen, einen Fluss zu malen, Bäume zu malen, eine wirkliche Natur, wie es sie gibt. Und wenn man in der späteren Malerei das noch ausgiebiger findet, das hat hier seine Wende gefunden. Der untere Bereich wird plötzlich interessant. Und in dieser neuen Zeit, die nach 1300 begonnen hat, findet man auch plötzlich so das erste Zeugnis von einem Europäer, der in Südfrankreich einfach aus Freude an der Natur einen Berg bestiegen hat. Auf einen Berg hinaufgehen, einfach weil man Freude hat, die Natur zu erleben und dann wieder runterzulaufen. Das war etwas Neues. Für uns so normal. Aber sieht man, was die Fesseln des Platonismus waren? Diese Wende mit der Entdeckung von Aristoteles hat die Renaissance, 14. bis 16. Jahrhundert, ausgelöst. Ein Zeitalter, in dem der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Man spricht dann vom Humanismus. Nun, Humanismus sollte man nicht verwechseln mit humanitärer Hilfe, ja? Humanismus, abgeleitet von Homo, Mensch, ist nicht einfach das Menschliche an sich, sondern der Mensch ist der Mittelpunkt aller Dinge, nicht mehr Gott. Aber mit diesem Wechsel ist auch das Interesse an Wissenschaft, an Forschung erwacht. Und so kommt es in dieser Zeit zur Entdeckung der Welt. Man geht auf Fahrten, um die Erde zu entdecken, und man findet einen neuen Kontinent. Amerika. Das waren also Folgen. Also positiv in erster Linie, dass man überhaupt das Diesseits wieder neu entdeckt. Aber durch die alleinige Betonung des Diesseits wird dann der Bereich oben aufgefressen schließlich, wie wir noch sehen werden. Nun möchte ich betonen, Bibel contra Renaissance. Humanismus, der Mensch ist im Mittelpunkt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 18, auf dass er, Jesus Christus nämlich, in allem den Vorrang habe. Das ist der Totalschlag gegen den Humanismus. In der Vision von Johannes, Offenbarung 5, 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Er sieht Jesus Christus inmitten des Thrones Gottes, inmitten der Erlösten. Jesus Christus ist der absolute Mittelpunkt. Also Humanismus ist das Gegenteil von christozentrischem Glauben, wo Christus im Zentrum ist. Das Gesicht der Mona Lisa von Leonardo da Vinci zeigt, wie der Mensch schlechthin in den Mittelpunkt rückt. Dieses eigenartige Lächeln hat ja die Forscher bis heute beschäftigt, was es ausdrücken sollte. Und Leonardo da Vinci war auf der Suche nach dem eigentlich Menschlichen, was das Individuum ausmacht. Das ist aber aristotelisch motiviert gewesen. Nun kommt die Reformation ab dem 31.10.1517. Das war der Tag, an dem Luther seine 95 Thesen anschlug, öffentlich. Und er wollte nicht die Kirche zerstören, sondern er wollte die Missstände, die er gesehen hatte, diskutieren mit seinen Studenten. Und er hätte nie gedacht, dass diese 95 Thesen Europa dermaßen revolutionieren würden. Hier sehen wir Martin Luther, der große deutsche Reformator, 1483 bis 1546, dann Jean Calvin, Johannes Calvin, 1509 bis 1564, zwei der zahlreichen Reformatoren, die die Bibel neu entdeckt haben. Und so haben sie als Schlagwort formuliert, sola scriptura. Das heißt nicht allein die Schrift, das ist falsch übersetzt. Es ist nämlich lateinisch ein Ablativ, das heißt, allein durch die Schrift können wir wahre Erkenntnis haben, wissen, was wirklich Wahrheit ist. Allein durch die Schrift bedeutet nicht durch Platon, nicht durch Aristoteles, auch nicht durch päpstliche Entscheide und Konzile. Allein durch das geschriebene Wort, das ist die Basis, das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Sie haben auch formuliert, sola fide, allein durch Glauben. Eben, wir können uns nicht hinaufarbeiten zur Herrlichkeit Gottes, nicht durch Werke, nicht durch Ablass, sondern einfach durch schlichtes Vertrauen annehmen, Jesus Christus hat am Kreuz alles getan für mich. Ich brauche sein Werk der Erlösung, sein Verdienst, einfach im Vertrauen für mich persönlich in Anspruch zu nehmen. Ich muss Gott nicht etwas bieten, um errettet zu werden. Und ein drittes Schlagwort. Schlagwort tönt ja so negativ, aber das waren eben Worte, die wirklich ins Herz geschlagen haben. Sola gratia. Allein durch Gnade. Ohne eigenen Beitrag. Es ist alles ein Geschenk, die Erlösung, die Vergebung. Wir können da nichts beitragen. Es ist ein hundertprozentiges Geschenk. Aber das Mittel, wie man das sich aneignen kann, das geschieht eben allein durch Glauben. Aber die Ursache des Heils ist allein durch Gnade. Verstehen wir den Zusammenhang zwischen sola fide und sola gratia. Eine unglaubliche Entdeckung. Aber was war das letztlich? Es war ein Verwerfen dieses Machtapparats, der sich von der römischen Kultur hergeleitet hatte und so eine römische Kirche hervorgebracht hatte. Es war ein Verwerfen von all diesen heidnisch-philosophischen Einflüssen. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Das war Martin Luthers tiefste Überzeugung. Die Bibel ist das einzige Fundament des Glaubens. Ob etwas richtig ist oder falsch, das können wir nur anhand der Bibel erkennen. Und so war Luther angeklagt an diesem großen Tag, wo die Herrschaften von Europa versammelt waren und dieser einfache Mönch sollte zur Rede gestellt werden. Und er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott möge mir helfen. Wenn ihr mir anhand der Heiligen Schrift beweisen könnt, dass meine Ideen falsch sind, dann nehme ich das sofort an. Aber nicht, weil ein Konzil es gesagt hat, nicht, weil die Philosophie das etwa gesagt hat. Allein durch die Schrift müsst ihr mir das beweisen. Und dann bin ich bereit. Er war also in der Lage zu sagen, es geht mir nicht, wenn ganz Europa gegen mich ist und ich habe die Schrift auf meiner Seite, dann weiß ich, wo die Wahrheit ist. Die Bibel hat Autorität über alle Bereiche des Lebens. Das war die Überzeugung der Reformatoren. Wenn es geht um Glauben, wenn es geht um Familienleben, Arbeit, Ethik, also die Moral, wenn es geht um die Kunst, um die Wissenschaft. Die Reformatoren haben erkannt, es war falsch, eine Spaltung zu machen zwischen unten und oben. Beides ist von Gott, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und beides ist von Wert. Und in beiden Bereichen hat allein die Bibel das Sagen, nicht etwa im unteren Bereich eher die Philosophie und dann im oberen Bereich eher die Bibel. Mit diesem gespaltenen Denken wollen wir nichts zu tun haben. Und darum konnte dann Martin Luther heiraten, eine Familie gründen und er hat so richtig das christliche Haus als Beispiel versucht vorzuleben. Da wird nicht das Irdische verachtet. Wenn man den Kindern nachspringen muss und sich mit ihren Problemen auseinandersetzen muss, das ist nicht etwas Minderwertiges hier auf Erden, sondern das gehört zum eigentlichen Christenleben, das sich auch in diesen Bereichen zeigen und entfalten soll. Die Reformation bezeugte auch, betont Gott als Schöpfer des Irdischen. Und das war wiederum ein Ansporn zur wissenschaftlichen Forschung. Ich habe gezeigt, wie unter dem Einfluss von Aristoteles bereits wissenschaftliche Forschung begonnen hat in der Renaissance. Aber es ist dann erstaunlich, da wo die Reformation hingekommen ist in Europa, da hat sich die Wissenschaft auch ganz besonders gut entwickeln können. Ein gutes Beispiel ist Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727. Er war ein englischer Astronom, Mathematiker, Physiker und Naturphilosoph. Er zählt zu den bedeutendsten Forschern der Geschichte. Aber seine Forschungsarbeit war sehr stark ermöglicht worden durch die Reformation. Wenn Gott alles geschaffen hat und wunderbar in seiner Weisheit ja, dann sollen wir doch auch diese Werke erforschen. So steht es auch in der Bibel. Gottes Werke werden erforscht von allen denen, die Lust an ihnen haben. Wir haben eine biblische Begründung für Forschungsarbeit, aber nicht um sich selber zu verherrlichen, sondern um letztlich dem Schöpfer die Ehre zu geben. Aber die Geschichte ist in eine ganz schwierige Zeit hineingekommen. Die Kirche ließ sich nicht reformieren. Martin Luther wollte die Kirche nicht zerstören, er wollte sie erneuern, er wollte sie zur Basis zurückbringen, aber die Masse hat das nicht akzeptiert. Übrigens, interessant, viele Mönche und Nonnen haben sich in der reformatorischen Zeit des 16. Jahrhunderts bekehrt, aber es ist praktisch nie vorgekommen, dass ein Bischof, also aus den höheren Rängen, sich bekehrt hätte in dieser Zeit. Also die Gegenreformation in Europa im 16. und 17. Jahrhundert führte zu schrecklichen Kriegen, wie zum Beispiel der Schmalkaldische Krieg 1546-47, dann die Hugenottenkriege 1562 bis 98, der 30-jährige Krieg 1618 bis 48. Europa wurde schrecklich verheert, verwüstet durch diese Kriege. Und nach dem 30-jährigen Krieg kann man unter den Evangelischen eine umfassende Ermüdung feststellen. Eine Ermüdung, die sich ausdrückte durch fehlendes Interesse an biblischen Lehrfragen. Man war nicht mehr daran interessiert, was ist nun genau richtig nach der Bibel und was nicht. Eine Ermüdung, was soll das alles? Und in diese Zeit kommt der Philosoph Voltaire, einer der führenden Philosophen der Aufklärungszeit. Er sagte, le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Er lebte 1694 bis 1778. Und so führte die Katastrophe der gegenreformatorischen Religionskriege zur Entstehung der Aufklärungszeit. Viele Philosophen und Gelehrte in dieser Zeit, die wandten sich vom Glauben ab. Der Glaube bringt nur Streit und Krieg. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und so wurde das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Oder das Bad mit dem Kind. Und viele begannen sich also vom Glauben abzuwenden. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht Paulus von einem großen Abfall, der noch kommen sollte vor der Wiederkunft Christi. Abfallen kann man ja nur vom Glauben. Es geht also nicht um die heidnische Welt, sondern es geht um die christliche Welt, die einen massiven Abfall, antichristlichen Abfall erleben soll, bevor Jesus Christus wiederkommt, bevor der Antichrist selbst erscheint. Wir gehen nun zum 18. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung. Oder in Frankreich nennt man diese Zeit Le siècle des Lumières, das Jahrhundert der Lichter. Es waren die Aufklärer, die sagten, die frühere Zeit, das Mittelalter war dunkel, finster. Aber jetzt kommt das Licht. Die Bibel wird als Gottes Wort verworfen. Es gibt keine von Gott inspirierte Bibel. Die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz. Wenn ich entscheiden will, was ist richtig, was ist falsch, dann muss mir das meine eigene Vernunft sagen. Und wenn etwas gegen die Vernunft geht, ja, dann verwerfen wir es. Denn die Vernunft ist der Maßstab, nicht mehr die Bibel. Denn Religion führt zu Fanatismus. Nun, das nennt man Rationalismus. Ratio heißt lateinisch Vernunft. Aber Rationalismus ist nicht einfach eine vernünftige Sache, sondern das ist eine Überbetonung der Vernunft, indem man die Grenzen der Vernunft gar nicht mehr anerkennt. Wenn ich sage, nur das, was ich verstehen kann, das ist wahr. Ja gut, soll ich mal alles erzählen, was ich nicht verstehe? Also, das ist doch so so beschränkt, wenn man sich als beschränkter Mensch absolut setzt. Ein wichtiger Punkt war ferner die Auffassung, Gott gibt es zwar, aber er greift nicht in den Lauf der Welt ein. Es gibt darum auch keine Wunder. Alle Wundergeschichten der Bibel, das ist alles nur aus einer Zeit der Finsternis, wo man noch nicht den Verstand als letzte Instanz erkannt hatte. Gott gibt es zwar, er hat der Welt den ersten Anstoß gegeben. Die Welt ist also wie eine Uhr, die wurde einmal aufgezogen und seither tickt sie ab und Gott ist weit weg. Man nennt dies den Deismus. Ein Gottglaube, wo Gott aber ganz in der Ferne ist. Man betonte die Toleranz. Wir Menschen sollen tolerant sein miteinander, keine Religionskriege führen. Denn man kann ja sowieso nicht wissen, was wahr ist. Also sind wir tolerant. Der obere Bereich wird mehr und mehr gelöscht. Wichtig war für diese Zeit der Glaube an das Gute im Menschen. Der Mensch ist im Innersten gut. Natürlich gibt es das Böse in der Welt, aber das kann man mit Vernunft und mit Erziehung kann man das überwinden. Darum sind Schulen so gut, weil die Menschen immer besser werden dadurch. Darum ist Bildung so gut, denn Bildung macht den Menschen besser. Und so war typisch für diese Zeit der Glaube an einen steten Fortschritt. Und man hat ja tatsächlich gewaltige Neuerungen geschafft in der Wissenschaft, aber auch in gesellschaftlichen Erneuerungen. Und so glaubte man, jetzt stehen wir am Anfang einer blühenden Zeit, die immer mehr eine bessere und lebenswertere Welt bringt. Und schauen wir, wie diese einzelnen Punkte, wie die in unserer heutigen Zeit nachwirken. Und zwar beim Mann und bei der Frau auf der Straße. Die müssen gar nie solche Philosophen gelesen haben. Aber die sind trotzdem von diesen Gedanken beeinflusst. Nun, ein weiterer Aufklärer war Gotthold Ephraim Lessing. 1729 bis 1781. Er war ein Pfarrer. Und auch ein Dramatiker, schrieb Theaterstücke. Berühmt ist Nathan der Weise. Darin kommt die Ringparabel vor. Ein Jude am Hof des Sultan wird gefragt, wieso bist du eigentlich Jude? Das kann ja nicht sein, dass du nur einfach Jude bist und nicht Christ und nicht Muslim, weil du darin geboren bist. Du musst doch sicher besondere Argumente haben, warum du ein Jude bist. Und dann sagt Nathan der Weise, ich will das erklären mit einem, gewissermaßen mit einem Gleichnis. Die Ringparabel. Ein Vater hat drei Söhne, die hat er alle gleich lieb. Aber er hat einen ganz wunderbaren Ring. Und schließlich geht es um die Frage des Erbes. Wem soll ich den Ring geben? Nun, er wusste keine Lösung. Er hat die alle gleich lieb. Und so hat er Ringe nachmachen lassen, die genau gleich aussehen wie der echte. Und er hat die drei Ringe den drei Söhnen gegeben, nur niemand wusste, wer der rechte Ring hatte. Eigentlich, wenn man das genau studiert, offensichtlich ist man sogar nicht mal sicher, ob einer den echten hat. Damit wollte er illustrieren die drei Religionen, Christentum, Judentum, Islam. Man kann nicht wissen, wer den richtigen Ring hat. Und Nathan erklärt dann, wichtig ist nur, eben, dass man moralisch lebt. Wer gut lebt, ob er ein Muslim ist oder ein Christ oder ein Jude, das macht nichts. Und weil man nicht wissen kann, wer den richtigen Ring hat, sollen wir uns auch nicht darüber die Haare grau werden lassen und uns schon gar nicht darüber streiten. Wir können einfach tolerant sein, weil man gar nicht wissen kann, was die Wahrheit ist. Aber dieses Denken hat das Abendland später völlig durchdrungen. Nun, dieses Denken ist nie statisch. Es geht immer weiter. Nach dem 18. kam das 19. Jahrhundert. Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872, sagt, Gott ist nur eine Projektion. Gott ist eine Idee des Menschen in seinem Kopf und er projiziert diese Idee. Gott gibt es gar nicht. Die Aufklärer, die sagten immer noch, Gott existiert. Aber er spricht nicht zu uns durch die Bibel. Er greift nicht in der Geschichte ein. Gott ist einfach weit weg. Nächster Schritt. Ja, wenn Gott schon im Alltag keine Rolle spielt, warum wollt ihr dann noch einen Gott haben? Dann machen wir ihn doch ganz weg. Gott ist nur eine Projektion. Und in diesem Klima kommt Charles Darwin. Er war ein angehender Pfarrer. Ihr seht, das sind ganz schlimme Leute, diese Theologen, ja? 809 bis 882. Und er kam zur Überzeugung, wir brauchen Gott auch nicht zur Erklärung des Anfangs. Die Deisten haben sich gedacht, ja, also die Welt muss ja irgendwie begonnen haben, da braucht es einen Gott. Aber nachher ist Gott vorbei. Und Darwin sagt, das braucht ihr auch nicht. Wir können das Leben, sogar die Entstehung des Lebens, aus sich selber heraus innerweltlich erklären. Wir brauchen gar keinen oberen Bereich. Der untere Bereich reicht aus, um alles zu erklären. Bis zur Abstammung des Menschen aus dem Tierreich. Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900, erklärte, Gott ist tot. Er war einer der schärfsten Feinde des Christentums, hatte aber einen christlichen Hintergrund. Oft solche, die aus diesen Kreisen kommen und sich nicht bekehren, werden zu den schlimmsten Feinden des Christentums. Und diese neuen Ideen des 18. und dann weiterentwickelt des 19. Jahrhunderts erobern alle Wissenschaften, auch die Theologie. Und so wird die Theologie eine liberale Theologie. Für die ist die Bibel nicht das unfehlbare Wort Gottes. Sondern das waren religiöse Ideen von den Menschen früher und wir können die als nützlich aufnehmen und können darauf weiterbauen. Und dann kommen wir zum 20. Jahrhundert. In einem sehr guten Übersichtsartikel über die Weltgeschichte im Lexikon Encarta von Microsoft wird das 20. Jahrhundert so betitelt wie hier. Das schreckliche 20. Jahrhundert. Da kommt der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918. Und ich habe es schon mehrmals gesagt, warum heißt der Erste Weltkrieg der Erste? Das hat man mir in der Schule nie erklärt. Dabei ist es so einfach, weil das der erste Krieg war, der ein Weltkrieg war. Dieses Phänomen hatte es früher gar noch nie gegeben. Darum war das im 20. Jahrhundert der Erste Weltkrieg. In der Zeit, in der die Ideen des 18. des 19. Jahrhunderts die Massen erobern, kommt es zum Ersten Weltkrieg mit Millionen von Toten. Und dann sagt man sich, und jetzt machen wir Frieden und Verträge für Sicherheit. Nie mehr soll so etwas kommen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 mit über 50 Millionen Toten. Da könnte man sagen, der Humanismus macht den Menschen zur Bestie. Oder jemand hat das so ausgedrückt, Humanismus oder Humanität, Menschlichkeit, ohne Divinität, das Göttliche, wird zur Bestialität. Das haben wir erlebt im 20. Jahrhundert, das schreckliche 20. Jahrhundert mit den ersten Atombombenabwürfen. Was ist das für eine kalte Welt geworden? Warum ist es so kalt geworden? Nun, die Jahrhunderte früher geben die Antwort. Da sind ganz wesentliche Umbrüche geschehen. Und der tiefste Einschnitt war die Aufklärung. Aber auch diese war eben vorbereitet mit der Entdeckung von Aristoteles. Das 20. Jahrhundert kennzeichnet sich durch Desorientierung, Entfremdung, Destabilisierung, Auflösung der Werte. Ich war in einem Podiumsgespräch über Abtreibung und eine der Leute da auf der Bühne war ein Philosoph von Zürich, von der Uni Zürich. Und er hat gesagt, wir haben uns entschieden zur Moderne. Und darum müssen wir auch den Preis der Moderne bezahlen. Heute ist es so, dass wenn man eine Meinung durchsetzen will, dann muss man mehr als 50% auf seiner Seite haben. Wer gegen Abtreibung ist, der muss halt mehr als 50% auf seiner Seite haben, dann ist das die Wahrheit. Die Wahrheit ist nur noch das, was die Mehrheit als wahr betrachtet. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und da können wir weitergehen. Dann als nächstes kommen dann die Alten und dann die Behinderten und dann die unangenehmen Religiösen. So geht das, können wir aus der Geschichte diese Reihenfolge etwa. Desorientierung, Entfremdung, Destabilisierung, Auflösung der Werte, das ist der Preis der Moderne. Der untere Bereich hat den oberen völlig aufgefressen. Nun, in dieser Zeit hinein entsteht der Fundamentalismus. Am Ende des 19. und insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier sind folgende Namen besonders zu erwähnen. Das sind alles amerikanische Gelehrte. Benjamin Warfield, James Ord, dann W. Griffith, Thomas und G. Campbell Morgan. Das waren gläubige Theologen, die haben diese Neuerungen mit großer Sorge angeschaut. Diese liberale Theologie kam in Amerika einige Jahrzehnte später in die Kirchen hinein als hier in Europa. Und sie haben sich gesagt, wir müssen dieser Auflösung des christlichen Glaubens entgegentreten. Und so gaben sie eine Taschenbuchreihe heraus, 12 Bände, die heißen The Fundamentals, The Testimony for the Truth. Also die fundamentalen Wahrheiten, könnte man übersetzen, das Zeugnis für die Wahrheit. Und sie brachten 5 absolute Basiswahrheiten des christlichen Glaubens ans Licht. Erstens, die Bibel ist von Gott inspiriert und damit absolut unfehlbar. Aber das war keine neue Erfindung, sondern das war ja das, was die Urchristen auch geglaubt haben. Und im Prinzip auch durch die Jahrhunderte hindurch die Kirche. Nur hat sie diese Schrift in der Praxis ersetzt durch die Autorität der Kirche und ihre Würdenträger. Zweiter Punkt, Christus ist körperlich wirklich auferstanden am dritten Tag. Und nicht nur als Idee. Nun, das ist das, was die Christen immer geglaubt haben. Bis es dann eben durch die Aufklärung, die in die Theologie hineingekommen ist, auch an diesem Punkt aufgelöst worden ist. Uminterpretiert worden ist. Dritter Punkt. Die Lehre der Bibel, dass Christus durch eine Jungfrau geboren wurde. Das müssen wir absolut festhalten. Auch übernatürliche Dinge, die glauben wir, so wie es in der Bibel steht. Vierter Punkt, die Vollgültigkeit des Opfers Jesu am Kreuz. Also Jesus Christus ist gestorben, nicht einfach als Idealheld, sondern sein Opfer hat wirklich erlösende Bedeutung für uns Menschen, für jeden Glaubenden. Fünfter Punkt, Jesus Christus wird wiederkommen, wie er es gesagt hat. Das ist nicht nur eine Idee, sondern das wird wirklich geschehen. Körperlich wird der Menschensohn zurückkehren. Aber sehen wir, das sind eigentlich alles Dinge, die die Christen in den frühen Jahrhunderten allgemein geglaubt haben. Und dem sagen sie, das sind die Fundamentals, das sind die grundlegenden Wahrheiten. Wenn man das nicht glaubt, kann man kein wirklicher Christ sein. Und von diesem Titel, The Fundamentals, hat man dann diese Leute in Anschluss daran genannt Fundamentalisten. So ist der Ausdruck entstanden. Das hat also nichts zu tun mit Sektiererei, mit übertriebenen neuen Ideen, sondern es ist einfach eine Rückkehr zu der Basis, was die Christen früher schon immer geglaubt haben, aus der Bibel heraus. Das sind die Fundamentalisten. Und erst später hat man das übertragen auf den Islam. Übrigens erst seit der schiitischen islamischen Revolution im Iran, also nach dem Schah, wurde der Ausdruck Fundamentalisten auf Muslime übertragen und dann noch etwas später auch auf Hindus. Das zur Geschichte des Ausdrucks Fundamentalisten. Also man hat den Ausdruck immer mehr in einem so erweiterten und verwässerten Sinn gebraucht, dass heute die Leute gar nicht mehr wissen, was Fundamentalismus ist. Nun, dieses kalte 20. Jahrhundert mit zwei furchtbaren Weltkriegen, die schließlich endeten mit Atombombenabwürfen, die hat zu einer Krise im Abendland geführt. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die 60er Jahre. Die haben eine tiefe Revolution gebracht. Die Masse war enttäuscht über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Was soll dieses Fortschrittsdenken aus der Aufklärung letztlich? Denn das bringt uns ja nur Unheil und Schaden. Da forschen Menschen in der Materie und finden die Atome und dann finden sie die Atombombe. Und das war sogar ein Pazifist, Einstein. Und der kommt letztlich zur Atombombe. Eine tiefe Enttäuschung. Von daher auch eine Skepsis gegenüber Wissenschaft und Forschung. Es ist eine Enttäuschung über den Rationalismus. Die Vernunft, unser Denken führt uns letztlich in die Sackgasse. Denn wenn das stimmt mit Darwin, dann ist der Mensch letztlich nur eine chemisch-biologische Maschine ohne Sinn und Ziel. Und darum kommt im 20. Jahrhundert so oft die Frage auf, was bin ich wert? Ich muss mich halt ein bisschen mehr selber lieben. Ja, dann merke ich wieder meinen Wert. Das hatten die Leute früher nicht gehabt. Wenn die depressiv waren, und da haben sie ihre Arbeit als Bauern einfach weitergeführt und haben das als ein Joch im Leben, das es jetzt zu tragen gilt, auf sich genommen und eine viel positivere Haltung dazu gehabt. Und das hat natürlich auch die Gesundung auch wieder ganz positiv beeinflusst. Eben weil man rechnete früher mit einem Gott, der uns Dinge zu tragen gibt, aber der uns dabei auch hilft und uns auch Auswege bringt. Aber diese Enttäuschung über den Rationalismus führte zu einer Flucht in eine irrationale Welt. Mit Rockmusik, mit der man völlig abfahren kann, mit Drogen, östliche Religionen, Okkultismus, Esoterik. Diese Dinge sind alle aufgekommen und haben einen Siegeszug durch die westliche Welt erreicht ab den 60er Jahren. Und zwar in der Reihenfolge. Zuerst Rockmusik, dann kam das Interesse an Drogen wegen der Wirkung der Musik. Und durch die Drogen kam das Interesse an östlichen Religionen, weil man das Gleiche erleben kann ohne Drogen. Und damit war man dann schon im Okkultismus und in der Esoterik drin. Alles von früher ist schlecht. Nicht nur, was der Rationalismus gebracht hat, sondern auch das, was die Religion gebracht hat. Und darum ein Bruch mit den herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion, Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie, Abtreibung. Alle diese Dinge wurden umfassend propagiert, indem man einen bewussten Bruch mit der Vergangenheit erreichen wollte. In der Hoffnung hier, die neue Welt zu finden. Aber wie gesagt, Paulus spricht in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 von diesem großen Abfall, diese Apostasie vor dem Kommen des Antichristen, der noch vor der Wiederkunft Christi erscheinen soll. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Denn dieser Tag, das ist der Tag der Wiederkunft Jesu als Richter, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also dieser Abfall in der christlichen oder einst christlichen Welt führt letztlich zum Erscheinen des Menschen der Sünde. Des Sohnes des Verderbens, das ist der Antichrist. Und nun kommen wir zum 21. Jahrhundert. Es ist noch nicht so lange dieses Jahrhundert, aber der Terror am 11. September 2001 hat diesem neuen Jahrtausend ein ganz besonderes Gesicht gegeben. Bush, Bin Laden, in aller Mund und diese Katastrophe der Twin Towers in New York. Das hat die Welt erschüttert, Angst, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Ziellosigkeit, Ohnmacht. Und das alles kommt dazu zu dem Problem AIDS, das wir schon mitgebracht haben, noch vom letzten Jahrhundert her, ja? Eine Reklame übrigens in England gegen AIDS hat geschrieben, da hat man den Spruch aus den 60er Jahren, Rock'n'Roll, Drugs and Sex. Das waren ja die drei Dinge, die man propagiert hat für ein glückliches Leben. Rock, Musik, Drogen und Sexualität. Und unten hieß es, at least Rock'n'Roll can't give you AIDS. Ja, und dann kommt das, und dann kommt SARS, dann kommt der Afghanistan-Krieg, der Irak-Krieg, der Krieg gegen den Terrorismus, ein Feldzug, der nicht enden soll. Und der Terrorismus nimmt noch mehr zu und er lässt sich nicht zurückdrängen. Das 21. Jahrhundert. Wie der Mensch denkt, so ist er. Hesekiel 33, Vers 10. Also sprecht ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden sind auf uns. Und in denselben schwinden wir dahin. Wie könnten wir denn leben? Das muss die große Frage des 21. Jahrhunderts sein. Wie könnten wir denn leben? Francis Schaeffer hat eine ganze Serie von guten Büchern geschrieben, und zwar und gerade um Menschen, die aus den 60er Jahren diesen Umbruch erlebt haben, helfen zu können. Und ich empfehle denen, die sich mit diesen Dingen, die wir heute gesehen haben, noch mehr auseinandersetzen wollen, lest die Bücher von Francis Schaeffer. Er ist verstorben, aber er hat ein Erbe hinterlassen, wo er wirklich den Ausweg aus dieser Zeit ab den 60er Jahren dargelegt hat. Ganz nützliche Bücher. Und viele Studenten sind zu ihm gekommen und sie haben gefragt, gibt es wirkliche Antworten in einer solch verunsichernden Zeit? Und er hat sie ihnen gegeben. Antworten aus der Bibel. Und sein letztes wichtiges Buch war das Buch How Should We Then Live? Wie sollen wir denn leben? Das entspricht Hesekiel 33. Wie könnten wir denn leben? Das ist die Frage der heutigen Zeit. Und Gott gibt die Antwort auf den Ausweg, als Ausweg aus der Sackgasse. Hesekiel 33, 11. Sprich zu ihnen, die so fragen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Und vor 2000 Jahren, lange bevor diese Krise gekommen ist, ist der Herr Jesus auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems gestorben, als Opfer, um die Schuld unseres Lebens auf sich zu nehmen und völlig zu tilgen. So können wir vor Gott bestehen. So können wir leben. Hier finden wir Antwort und Hoffnung. Hier finden wir Fundament. Wir brauchen keine neue Philosophie. Wir brauchen einfach die Basis, die die Christen schon immer hatten. Und wenn uns dann jemand nennt Fundamentalist, dann müssen wir liebevoll erklären, was das Wort eigentlich bedeutet. Wir glauben das, was die Christen früher schon immer geglaubt haben. Und das hat ihnen Hoffnung und Stärkung gegeben im Leid, im Leben und mit den Dingen des Lebens fertig zu werden. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil sie auf Gottes Hilfe vertraut haben. Und so ruft Gott, der ewige Gott sagt nicht nur einmal, kehrt um, sondern kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Hier haben wir den Ausweg. Jeder, der seine persönliche Schuld ganz ehrlich diesem ewigen Gott, dem Gott der Bibel, reuig bekennt und das Opfer von Golgatha für sich in Anspruch nimmt und sagen kann, Jesus ist für mich gestorben. Für ganz präzise Sünden, die man bekennt, die man noch weiß, dann gibt Gott ewiges Leben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist im Kern das Evangelium, Johannes 3, Vers 16. Können wir Licht machen? Wir haben noch 4 Minuten Zeit, 5 Minuten Zeit für Fragen. Wer beginnt? Also, wer beginnt? Ganz da hinten, bitte. Nochmals. Ja, das verstehe ich gut. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man in 2 Stunden 2000 Jahre Geistesgeschichte durchnehmen sollte, dann kann man sich nur auf einige ganz wichtige Linien beziehen. Und es war mir einfach mal wichtig, dass man nur diese, das ist so wie in einem Anatomiebuch, da sieht man eine Darstellung nur gerade mit den Blutgefäßen. Ja? So war das. Ich habe also nur so ein paar abstrakte Linien gezeigt, aber damit einem klar wird, was war die erste Hälfte dieser 2000 Jahren? Platonismus, die zweite Hälfte aristotelisches Denken. Das sollte klar werden. Aber den Kommunismus müsste man so führen. Aufgrund von Feuerbach kommt Marx und will eine Erlösungslehre rein innerweltlich ohne Gott aufbauen. Und dies führt dann zur russischen Revolution am Anfang des 20. Jahrhunderts mit Abermillionen von Toten über Leninismus, Stalinismus. Also das wäre noch eine ganz wichtige Linie im 20. Jahrhundert. Ich habe jetzt nur gerade die 2 Weltkriege vorgestellt, aber ich hätte noch zeigen sollen, was die Bolschewisten, was die für Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben und diese Kälte des 20. Jahrhunderts gebracht haben. Aber ich meine, in 2 Stunden das so darstellen zu wollen, das würden manche sagen, das ist nicht nur ein Wagnis, sondern das ist ein bisschen verrückt. Aber ich glaube, es geht schon. Es geht schon. Weiter. Ihr habt Hunger. Ja, also so klar war ja auch nicht alles. Ich meine, PowerPoint ist wunderbar. Ja. Ja, gut. Die Linie der Gemeinde muss man natürlich sehen, bis 1300 waren die wahren Gläubigen waren immer eingebettet in dem, was die offizielle Kirche waren, zur Hauptsache. Und waren darum eben in diesem Platonismus verhaftet. Und das hat dann aber schließlich dazu geführt, dass in der Reformation das Fundament wieder neu entdeckt worden war. Natürlich hatten ihre Vorgänger, nicht nur Wycliffe, sondern weiter zurück, bis zu den Waldensern. Die haben das schon früher in Ansätzen entdeckt, aber die Reformatoren haben das dann wirklich ausgeführt, so dass es eine Bedeutung hatte für die ganze abendländische Welt. Und dann könnte man die Linie der Gemeinde weiterführen, wie dann eben die liberale Theologie versucht hat, die Gemeinde zu erobern. Und natürlich gab es darauf schon längst vor den Fundamentalisten Reaktionen. Aber ich wollte die Fundamentalisten besonders herausheben, weil die für das 20. und 21. Jahrhundert sehr bedeutend sind, um zu zeigen, wie Christen, die über die Basis der Reformation zur Schrift zurückgefunden haben, eben eine Front bilden gegenüber diesem Denken, das den Menschen in die Sackgasse führt. Noch etwas? Ja?
Man könnte ja sagen, zunächst mal ist das Denken und Reagieren des Menschen auf die Abhängigkeit seines Schöpfers ohne eigene Verantwortung im Hinblick auf sein ganz individuelles Leben und seine Gestaltung. Und der zweite Abschnitt ist ein verantwortlich sein für sich ohne diese Abhängigkeit.
Ja gut, ich würde, aber das ist zu positiv für die erste Hälfte. Denn natürlich wurde Gott betont, aber es wurde betont, der Mensch kann sich da hinaufarbeiten, sich selber erlösen. Und das war das Verheerende. Das war die totale Verdrehung des Evangeliums. Und in dem Sinn sind beide Hälften der abendländischen Geistesgeschichte sind schlimme Verdrehungen der Wahrheit. Und immer noch manchmal ein Kern Wahrheit dran. Aber die effektivsten Lügen sind die, die eben Kerne von Wahrheit haben. Ja, jetzt übergebe ich das Wort Christoph.